Werbung.
So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speed Learning für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.
Antenne 1. Mein heutiger Gast ist weiblich. Name?
Clarissa Henn.
Die Frage, die man Frauen nicht stellt, ich mach's trotzdem. Alter.
Der Pass sagt 62.
Geburtsort?
Mainz.
Beruf?
Redakteurin und PR-Fachfrau.
Hast du Hobbys und wenn ja, welche?
Also seit meinem vierten Lebensjahr spielt das Thema Pferd eine maßgebliche Rolle in meinem Leben und habe das also bis vor 2 Jahren auch täglich gemacht. Ich liebe die Natur, wandere gerne, fahre viel Fahrrad, Kajak, tanzen. Ich habe bis vor, ja, Corona war ein Einschnitt, Lindy Hop getanzt. Das ist so was ganz Verrücktes, was Charleston und Step miteinander vermischt. Wild, lustig, toll. Weil Sport fand ich schon immer sehr, sehr wichtig und hat mir sehr viel Freude gemacht.
Es ist so verrückt. Ich möchte das Thema immer gerne vermeiden, aber Corona rutscht immer rein. Das heißt, weil jeder hat irgend so einen Einschnitt von Dingen, die aufgehört haben, die nicht mehr so waren. Es ist echt verrückt. Das ist, ich glaube, wir kriegen das gar nicht weg. Gibt es sowas wie Lebensmotto?
Meines bestimmt der Zufall, aber nicht die Zufälligkeit der Dinge, sondern der Zu-Fall. Das heißt, ich glaube sehr daran, dass mir im Leben Dinge zufallen und es ist an mir, die Entscheidung zu treffen, nehme ich sie wahr, nehme ich sie nicht wahr. Und genau dieses Lebensmotto, gepaart auch mit der Zuversicht, hat mich sehr, sehr gut bis heute durchs Leben begleitet.
Das ist jetzt ganz lustig. Ich weiß gar nicht, ob du, das kannst du eigentlich gar nicht, obwohl wir uns schon länger kennen, kannst du das gar nicht wissen. Das ist ein Wortspiel, das ich ganz oft selbst auch in vielen Zusammenhängen bringe, wenn jemand sagt, da hat mir der Zufall geholfen, sage ich, ja, ja, es fällt dir zu und in der Regel ist halt der Zufall da, weil du eine Ursache gesetzt hast, weil du machst viel oder machst und dann ist der Zufall auf deiner Seite.
Das ist richtig und spannend fand ich auch immer, den Zufall zu erkennen. Weil das ist ja auch ein Punkt, eine Sensibilität zu entwickeln. Wann kommen zu einem bestimmten Zeitpunkt im Leben Dinge auf dich zu, fallen dir zu? Ja, du hast diese Chance, nehme ich nicht. Habe ich den Mut, auch Neues zu oder neue Wege zu gehen? Und das finde ich und fand ich auch immer sehr, sehr spannend. Und das ist so mein Lebensmotto.
Das ist übrigens erschreckend, wie viele Menschen tatsächlich den Zufall auf ihrer Seite haben und wenn es ihnen zufällt, sie es nicht annehmen können oder sie sagen, nee, das steht mir nicht zu manchmal auch.
Das ist richtig. Ja, das, also wie gesagt, es ist einfach das Thema des Muts, sich auf Dinge einzulassen, die man einfach auch noch nicht kennt, um zu sagen, okay, ich probiere das jetzt einfach mal. Naja, wie heißt das so schön, wer nicht wagt, der nicht gewinnt?
Naja, ist die Komfortzone, sind wir schon mittendrin, ne? Das ist, das ganze Land ist, glaube ich, gerade in der Komfortzone.
Ganz im Gang.
Ja. Die Menschen, die mit dir zu tun haben, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus?
Also vor allem erstmal Empathie. Das muss ich sagen, mit allen Vorzügen, aber auch dem, dass man vielleicht manchmal zu viel Empathie hat. Mich macht ein untrüglicher Optimismus aus. Also ich wäge Dinge sehr ab. Ich bin auf der einen Seite sehr emotional, auf der anderen Seite aber auch doch sehr im Kopf. Aber habe immer das kriegen wir schon irgendwo hin im Kopf und bin auch sehr, sehr lösungsorientiert. Das heißt, wenn man von Problemen spricht, okay, ich analysiere die, aber konzentriere mich nicht aufs Problem, sondern überlege mir, okay, wie kommen wir da raus? Welche Ziele können wir definieren? Und wie bringt uns das ein Stück weiter? Ich bin ein fröhlicher Mensch, herzlicher Mensch.
Ja, ist eine Menge. Ja. Das ist alles gut. Clarissa Henn hier zu Gast bei Antenne Mainz. Redakteurin, Autorin, Filmemacherin, PR-Beraterin und vieles mehr. All das ist Clarissa Henn. Mit ihr spreche ich hier bei Antenne Mainz. So, Mädchen, wo bist du groß geworden?
In Mainz, in der Oberstadt.
Okay, wunderschöner Stadtteil. Wir waren 10 Jahre mit Antenne. Ich kannte die Oberstadt, also natürlich hast du gewusst, dass es die Oberstadt irgendwo gibt, ja. Aber ich bewusst von wo bis wo habe ich das erst durch Antenne Mainz tatsächlich erfahren, als wir ein wunderschönes Studio in der Mainzer Oberstadt hatten, auf der Hechtsheimer Straße. Und da habe ich dann auch immer mittags dann am Anfang die Oberstadt erkundet, wenn ich einfach ein paar Schritte durch die Straßen gegangen bin. Wunderschönes Wohnviertel, ja.
Mhm. Ja, das stimmt. Ja. Also das war so meine Heimat, bis ich nach dem Grundstudium dann Mainz verließ, ja.
Okay. Jetzt bist du ganz schnell. Ich hab eine Standardfrage, die werde ich immer los und die stelle ich auch jedem. Warst du eine gute Schülerin?
In den Dingen, die mich interessiert haben, da hatte ich sehr, sehr viel Energie. Alles andere, auch wie die Naturwissenschaften, waren in gewisser Weise mit Mängeln behaftet.
Okay, ganz schön formuliert. Wo bist du zur Schule gegangen?
Gutenberg. Fand ich damals eine tolle Schule. Wir hatten sehr gute Lehrer. Und auch fördernde Lehrer.
Mhm. Ja. Jetzt kam sehr schnell das Studium. Das heißt, hast du nach der Schule gewusst, was du machen willst, wo es hingehen soll?
Überhaupt nicht.
Klares Nein.
Es war wirklich ein Gedankenspiel ohne Ende. Der Bogen zog sich von Agrarwissenschaften, war natürlich auch das Thema Pferde im Hintergrund. Eigentlich wollte ich ja nach der 12. abgehen und Berufsreiterin werden. Aber da haben mich meine Eltern doch sehr vehement überzeugt, dass das nicht der richtige Weg ist.
Verstehe ich gar nicht.
Und dann war das Thema Modedesign, dann war das Thema Journalismus und dann war das konkrete Thema, dem ich auch nachgegangen bin. Ich wollte Germanistik studieren, um Dramaturgin zu werden am Theater.
Wo bist du hingegangen zum Studieren?
Also ich habe hier in Mainz angefangen mit Germanistik und habe dann am heutigen Staatstheater Mainz eine Hospitanz gemacht und das hat mein Leben immens verändert. Es sollte alles anders kommen als gedacht.
Okay, das heißt, Theaterluft geschnuppert und dann ist was passiert?
Ja, dann hatte ich eine Hospitanz, dann wurde ich ganz schnell Regieassistentin, dann hatte der damalige Intendant gesagt, ach ja, wir brauchen noch eine Statistin, mach mal. Also er hatte damals die Regie auch übernommen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, welches Stück das war. Und von der Statisterie sagte er dann, ich gebe dir Unterricht, geh auf die Schauspielschule. Ja, und da dachte ich mir so, ach ja, das ist dann auch wieder so der Zufall. Machst du mal.
Okay, das heißt direkt in prekäre Lebensverhältnisse, ne?
In einen Elfenbeinturm, ja, so wie ich das damals sah, genau.
Ja, weil das ist ja einfach, muss man mal wissen, diese künstlerischen Berufe sind toll und wenn man die mit Leidenschaft macht, Leidenschaft, ne? Das ist aber auch wieder so ein schönes Wort, genau. Ja. Wenn wir bei den Spielen sind, ist natürlich definitiv ein Bereich, wo viele wirklich mit relativ wenig Einkommen sich durchschlagen, ja.
Das ist richtig und es ist, wenn ich das so sagen darf, auch eine harte Nummer, auch erstmal, um auf eine Schule zu kommen. So damals war natürlich Falkenberg, damals war Bruno Ganz Dozent. Dachte ich mir, ach, gehst mal hin, ich bin gut vorbereitet. Jo, neben mir waren da mehrere hundert andere.
Gut vorbereitet.
Ja, und die Schule wurde es nicht, weil das Mädel, das vor mir vorsprach, die hatte so ein Blackout, die ist umgefallen, die ist in Ohnmacht gefallen. Sie wurde dann aus dem Zimmer rausgetragen quasi und dann war ich dran. Und ich stand dann, ja, wie man es wirklich so im Film sieht, vor den Dozenten der Falkenberg-Schule, habe die groß angeguckt. Ich wusste, glaube ich, nicht mehr, wie ich heiße.
Also, das Schlimmste, was einem passieren kann, ne?
Ja. Genau. Beim dritten Versuch in Köln hat es dann geklappt. Es war sehr lustig. Habe jetzt nicht so das optimale Orientierungsbewusstsein. Jedenfalls, ich habe das in Köln nicht gefunden und hatte dann so einen Zorn. Und dachte mir, ich muss da hin und ich finde das nicht. Naja gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich kam dann an und hatte so einen Drive. Und man hat ja dann Vorsprechen, Tanzen, Singen. Ich glaube, ich hatte da so eine Energie und dann war ich da auch genommen.
Okay. Wenn du das sagst, in Köln habe ich eine ähnliche Erinnerung wie du. Ich habe 1989 mal ganz kurz für den WDR gearbeitet und ich hätte das fast nicht geschafft, weil ich habe das nicht gefunden, das Studio. Aber im Gebäude. Ich bin da rumgeirrt wie ein Irrer und es ist auch morgens keiner da gewesen. Deswegen, ich verbinde ein ähnliches Trauma mit Köln wie du.
Ja, aber Köln war eine tolle Zeit, muss ich sagen. Es ist eine super spannende Stadt. Kunststadt,
Medienstadt, ja, auch
Medienstadt ja. dann. Und das war eine wunderbare Zeit. Zwar schon sehr herausfordernd, was das Studium anbetrifft, aber es war eine tolle Zeit. Und nach der Schauspielschule bin ich dann nochmal auf die Uni und habe Germanistik weitergemacht. Und ich musste ja immer irgendwie alles machen. Ich fand ja alles so spannend.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Clarissa Henn. Redakteurin, Filmmacherin, heute selbstständig. Später sprechen wir noch über aktuelle Projekte. Clarissa Henn ist hier zu Gast bei Antenne Mainz.
So, das heißt, hast du wieder in Mainz studiert dann, oder?
Nee. In Köln.
Okay, jetzt sind wir uns ja irgendwann in Mainz mal vor, du hast es gerade festgestellt, einer ganz schrecklichen Zahl von, was 37 Jahre oder sowas waren es?
Genau.
Oder so lange haben wir uns nicht mehr gesehen. Das heißt, du warst ja auch in Mainz immer unterwegs, wahrscheinlich wegen der Familie auch, oder?
Nee, ich bin dann nach Mainz gekommen, weil ich am Theater einen Stückvertrag hatte.
Okay.
Und
ein Stückvertrag hört sich auch schon nicht gut an, ne?
Doch, 2 Jahre, das war schon.
Okay, das heißt, das ist dann festes Einkommen oder so? Okay.
Das war das feste Einkommen einer städtischen Angestellten damals.
Okay.
Sehr transparent. Und was mich dann dazu führte, dass ich halt auch viel Sprechersachen gemacht habe. Ich habe viel Werbung in Frankfurt gesprochen und für RTL synchronisiert Werbung. Und
das war die Hochzeit, ne? Das muss man einfach so sagen. Also in den 80er, 90er Jahren, habe ich auch viel gemacht. Das hat viel Freude gemacht und man muss auch sagen, man hat sehr schnell Geld verdient. Ne?
Das war sehr einträglich, das muss ich sagen. Und wenn man mal drin ist, ich meine, du kennst das ja, das ist dann zwar nicht Open End, aber für eine gewisse Zeit weiß man, man wird gebucht. Ja. Und das ist natürlich dann sehr schön. Und so kam ich damals dann auch zur Welle. Der Radio 4, Rosa Welle Mainz, 1987.
Ja, jetzt kommen wir, also das ist, jetzt kommen wir zu den ganz lustigen Geschichten. Das heißt, Antenne Mainz sendet jetzt hier seit 2011, ist ein privater Lokalsender. Allerdings gab es tatsächlich in Mainz schon enorme Bestrebungen und von lokalen und regionalen Anbietern. Das ist ein bisschen dann mit der Fusion zur RPR auch etwa, also nach meinem Eindruck ein bisschen weniger geworden, weil ich glaube, wir haben damals sehr viel gemacht. Du sagst Welle. Jetzt müssen wir das richtig erklären. Das war eine Tochtergesellschaft des Blitztipp Verlags. Wer sich noch dunkel an den Blitztipp erinnert, das war farbig alles. Und so hieß das Ding natürlich wie alle Unternehmungen des Blitztipps Rosa Welle. Würde man heute, glaube ich, gar nicht mehr machen. Damals führte das nur hier und da mal zu Irritationen. Ja, oder? Um das mal so zu sagen, also was macht ihr denn da eigentlich oder sowas? Es war ein ganz normales lokales Radioprogramm mit einem riesen Aufwand. Wir haben eine Stunde von 15 bis 16 Uhr gesendet, aber wirklich, ich weiß gar nicht, wir waren alle unterwegs mit Bandgeräten auf Presseterminen, Beiträge, also mit einem riesen Aufwand, ne?
Mit der alten Uha noch umgehängt.
Ja, das war schön und so ein schönes klobiges Sennheiser-Mikrofone, die heute übrigens heute immer noch gut funktionieren.
Mhm.
Ja. Und das heißt, wie bist du da reingekommen?
Durch einen Spaziergang entlang der Weißliliengasse.
Also genauso verstört, wie ich da reingekommen bin, merke ich gerade.
Okay. Und da sah ich das Schild. Radio 4, Rosa Welle. Dachte ich, was ist das denn? Und damals gab es hier noch kein Internet, wo du dich dann mit deinem Smartphone davor stellst. Okay, ich recherchiere das mal schnell. Also Telefonbuch geguckt und so weiter, angerufen und auch mit dem Ziel, Werbung zu sprechen. Die brauchen bestimmt Werbung. Ich habe es mir angehört. Wunderbar. Und da hatte ich eine männliche Stimme am Telefon. Die war unglaublich. Ich dachte mir so, wow, was ist das denn? Also fantastisch, wie sich dann später herausstellte, die Stimme von Burke Merkels, dem damaligen Chefredakteur. Naja gut, und dann bin ich zum Vorsprechen dahin gekommen und habe dann auch weiter Werbung gesprochen, was ich auch sehr einträglich und gut fand. Und
wir haben damals viel Werbung gemacht. Also ich weiß gar nicht, das ist, also jetzt erzähle ich noch meine Geschichte. Ich bin tatsächlich, ich habe auch Burke kennengelernt, also ich bin genauso da reingestolpert. Und ich habe den, ich weiß gar nicht, wie diese Kneipe da am...
Irish Pub war das?
Nee, es war am Bahnhof, in der Nähe vom Bahnhof war das. Keine Ahnung, es war ein Freitagabend und ich habe echt den besten Eindruck meines Lebens gemacht. Ich bin gegen eine Glastür gelaufen, die ich nicht gesehen habe nach dem zweiten Bier oder so. Und das war aber, es war ein solcher Eindruck, dass er gesagt hat, komm doch mal morgen vorbei.
Super.
Ja, wenn da keine Glastür im Weg steht. Und dann haben wir relativ schnell, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich war 2-3 Wochen später auf Sendung das erste Mal.
Ja, das ging auch alles ziemlich unproblematisch, unkonventionell. Also das muss ich wirklich sagen, wir alle, da darf ich auch für die anderen mitsprechen, hatten einen unheimlich guten Start und viel, viel gelernt damals.
Na, wir durften alles machen.
Richtig.
Also das heißt, das war ja die Richtig. Verrückte Zeit. Das Privatradio kam auf und durch diese Radio 4 Organisation, das heißt vier Anbieter, ja. die im Prinzip überall die doppelte Struktur aufgebaut haben, wurden mhm. auf einmal ja auch schlagartig Menschen gebraucht, Richtig. Die gar nicht da waren.
Richtig.
Ja, und das ist, das war schon ein bisschen Anarchie, aber ich habe wirklich so viele Sachen gelernt, das kann man gar nicht wiedergeben. Das waren, weiß nicht, wie lange warst du da?
Ich war 87 komplett da gewesen und dann hat sich das ja weiterentwickelt von dem Werbesprechen zu moderieren. Und ja, wir hatten ja gerade vorhin drüber gesprochen, dann aufgrund des Krankheitsfalls eines Kollegen sagte dann Berg, okay, du gehst jetzt heute in den Landtag, ich kann nicht mehr sagen, welches Thema das war, und machst eine Live-Schalte. Ja, was dann innerlich in mir vorging, ich hatte halt Lampenfieber ohne Ende. Okay, ich bin artig in den Landtag gefahren, habe meine Notizen gemacht und es gab ja da auch noch kein Smartphone. So, jetzt hatte der Landtag damals solche Telefonzellen, die dunkel waren. Bist dann da reinmarschiert, hast deinen Telefonhörer gehabt, dein Skript auf der Ablage. Und um Licht zu bekommen, musste man auf einen Kontakt treten. So, alles wunderbar.
Am Boden.
Alles auf dem Boden.
Okay.
Richtig. So, also ich hatte das Telefon in der Hand, guckte dann zwischendurch auf mein Skript, aber war so nervös, dass ich da hin und her gejoggt bin quasi in dieser Zelle. Und auf einmal war das Licht aus, weil ich den Kontakt auf dem Boden verließ. Und es war auf einmal Stille und ich habe gesagt, huch, jetzt ist aber das Licht aus. Und das war dann live in der Sendung.
Ja, und ich sag mal, das ist, ich meine, heute lachen wir darüber und ich glaube, es ist auch alles ein bisschen lockerer geworden. Es war, obwohl wir natürlich deutlich lockerer waren als der öffentlich-rechtliche Rundfunk, hatte es natürlich immer, sag ich mal, noch so einen amtlichen Charakter. Ich meine, ich erinnere mich bei Live-Schaltungen, ich habe ein Bild, da haben wir live gesendet vom Wilhelmstraßenfest.
Ja, genau.
Und dann kamen wirklich diese Postbeamten mit so einem Täschchen und Krawatte und ganz hochoffiziell und haben diese Kabel zusammen gemacht, damit wir da live senden können. Das war wirklich noch hochamtlich und zwar immer beeindruckend. Heute machen wir eine ISDN, ist auch schon weg, machen wir eine DSL-Verbindung, die machen wir selbst, ja.
Und es war beeindruckend und was toll war, wir durften halt vieles machen. Die erste Sendung selber gefahren, wo ich dachte, oh Gott, ich sterbe, aber alles ging. Den ersten Beitrag außerhalb mit der UHA aufgenommen, dann wirklich mit Band selber geschnitten, moderieren gelernt, also das war ein Traum. Im Grunde das in der Art und Weise dort zu lernen und alles machen zu dürfen.
Hast du auch so diese Live-Veranstaltungen gemacht, so Promotage bei Geschäften und sowas?
Nein. Oh. Aber du, ne?
wir haben alles gemacht. Das ist, wobei das waren dann echt Sachen, wo du dann auch manchmal gedacht hast, da kommst du echt an die Grenze, ja.
Also was nett war eine ganze Weile, ich hatte dann, war, glaube ich, einmal im Monat Clarissas Modetipp. Da bin ich dann auf alle möglichen Modemessen gesaust, was mir ja entgegenkam. Und habe dann eben darüber moderiert. Und unser damaliger Chefredakteur Berg Mertens hatte ja auch einen ganz speziellen Charme. Und der meinte dann, ja, heute berichtet uns ja Redakteurin oder wie er sich ausdrückte, Clarissa von der Modemesse. Und wenn ich sie so anschaue, ja, sie hat ja auch eine Figur wie ein Pfeifenmännchen. Also da war ich natürlich etwas so, okay, was soll mir das jetzt sagen? Ich war halt sehr, sehr dünn, ja. Und das hat er dann nochmal so nach vorne gebracht. Also das war auch noch so Berg Mertens Live.
Ja, manche Sachen gehen heute zum Glück nicht mehr.
Ja, das ist richtig.
gut, das war natürlich, also ich sag mal, die 80er, Anfang der 90er Jahre, das war zum Teil halt auch noch sehr derb, was da manchmal lief. Das muss man auch... Ja, das muss man eingestehen. Also da bin ich manchmal, ich bin nicht bei allem froh, was sich verändert hat, aber dass da ein bisschen die Sprache abgerüstet ist, ist, glaube ich, durchaus ganz gut. Aber witzig, wir haben Musik quasi selbst, wir haben ja alles selbst gemacht. Ne?
Richtig,
Das ist heute gar nicht mehr so machbar, wenn ich mir genau überlege, was damals so eigentlich...
Learning by doing.
Ja.
Das war toll, ja, aber ich muss sagen, hat mir dann auch den Weg geöffnet, mir zu überlegen, okay, das professionalisiere ich und mache ein Volontariat.
Okay, ich muss jetzt gerade überlegen... ich habe das ja tatsächlich bei Pro Radio 4 Rosa Welle bis zur Fusion mit RPR ausgehalten, also wirklich auch den letzten Tag. Das hat irgendwie gut so ins Konzept gepasst, wobei es natürlich auch witzig war. Ich glaube, wir sind, obwohl wir alle freie Mitarbeiter waren, ich glaube, dreimal habe ich offiziell eine Kündigung bekommen, weil es hat dann immer wieder einen Prozess gewonnen und es ging dann doch noch weiter. Aber ich fand das eigentlich, habe damit gelernt, schon so umzugehen und war eigentlich eine coole Zeit. Du warst irgendwann weg.
Ich war weg, weil das war ja das Thema des Volontariats. Ich habe mich dann beim SWR, beim ZDF etc. beworben. Und da war natürlich die Fülle an Menschen, die diesen Beruf ergreifen wollten. Und ich habe seit meiner Teenie-Zeit immer American Top 40, damals von American Forces Network. Das war der Soldatensender der Army in Deutschland.
Naja, war für alle, die auch Radio gemacht haben, schon maßgeblich, weil du natürlich auch die Musik mitbekommen hast.
Richtig. Ja. Das war sonntags dann American Top 40 mit Casey Kasem.
Genau. Ja.
Und das habe ich geliebt und da dachte ich mir, ich möchte da hin. Da bin ich ewig ums Telefon gestrichen, völlig aufgeregt. Was sage ich denen denn jetzt? Und wie mache ich das denn? Und ich meine, wir hatten ja ganz andere Kommunikationsmöglichkeiten wie heute, ja. Naja gut, also irgendwann habe ich da angerufen und dann waren die neugierig, was ich bei denen wollte. AFN war damals neben dem HR in Frankfurt. Und da bin ich dahin marschiert und hatte ein Vorstellungsgespräch bei Colonel Eaton, der dann wirklich fragte, ja, was ich denn hier wolle. Und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte das lernen. Warum? Da habe ich gemeint, ja, ich wäre halt Fan von American Top 40 und ich muss das mit solcher Begeisterung rübergebracht haben, dass der derart lachte und meinte, okay, wir hatten bisher noch keine Deutsche und keinen Non-Army-Member Volontär oder Volontärin. Lange Rede, kurzer Sinn, nach Weihnachten 87 kam die Zusage, dass ich ab 1.1.88 mein Volontariat da beginnen könnte.
Wow.
Es war die tollste Zeit, weil AFN hatte ja damals nicht nur Radio, sondern auch Fernsehen, auch eine Kultursendung, was mir natürlich sehr entgegenkam. Mein erster Interviewpartner für AFN Fernsehen war Dave Brubeck.
Oh.
Und da bin ich natürlich vor Ehrfurcht erstarrt. Und ich so, hallo, Sir. Ja. Also das war schon toll, B.B. King und alle, wie sie dann in Frankfurt eben auf Konzerten zu Gast waren, kamen dann natürlich zu AFN, da wurde eine Story gemacht.
Natürlich ein toller Zugang, ne? Weil AFN hatte damals ja nicht nur für die Soldaten eine Bedeutung, das haben die auch gewusst, glaube ich, dass sie viel weiter darüber hinauskommen. Ja.
Richtig, und das war eine ganz wunderbare Zeit und ich weiß nicht, woher meine Affinität zu Amerika kam. Jedenfalls habe ich mir überlegt, okay, ich wandere jetzt aus.
Okay.
Und diese Idee kam mir, es ist ein ganz inspirativer Moment gewesen, morgens beim Zähneputzen. Und ich irgendwie dachte, okay, da muss jetzt irgendwas passieren, ich gehe nach Amerika. Und AFN hatte mir dann geholfen, eine Universität ausfindig zu machen, die mit dem öffentlich-rechtlichen amerikanischen Fernsehen assoziiert, heißt Studiengang Journalismus, da gehst du dann direkt zum Volontariat rüber. Und da habe ich mich dann in Madison, Wisconsin beworben. Madison ist ein bisschen analog zu Mainz, Unistadt, Kulturstadt, Kunststadt und die haben mich auch ja direkt genommen. Und innerhalb kürzester Zeit hatte ich meine riesengroßen Koffer gepackt. Man half mir dann aus Amerika raus, Wohnung bei einer, also ein Roommateship, also WG bei einer Kollegin von WHATV zu finden. Ja, und dann habe ich mich in den Flieger gesetzt und bin darüber. Ich war da noch nie.
Wow.
Keine
also
Ahnung.
Da wäre ich echt an dem Alter viel zu feige gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das habe ich Respekt. Ich stelle das immer fest. Ja, heute sind ja viele, viele junge Menschen sind schnell irgendwie, ich bin da, mache Work and Travel, irgendwie 3 Monate. Ich begleite gerade jemand, der aus Mainz mit dem Fahrrad nach Neuseeland fährt und ich kann das alles nicht. Ich hatte da riesen Respekt gehabt. Ich hätte es in dem Alter nicht gemacht. Punkt.
Ja, das ist irgendwie so mein Abenteuersinn, der da schon immer mit mir gesprochen hat. Das Ganze war, sagen wir mal, semi-professionell von mir organisiert. Ich hatte mein Flugticket bis Milwaukee und dann habe ich mir gedacht, dann schauen wir mal und du kriegst bestimmt irgendeinen Zug nach Madison, das kriegen wir schon hin. Und dann stand ich in Milwaukee Und das war an einem Abend und dann sagte mir die eine Dame im Flughafen, ja, heute gehen keine Züge mehr nach Madison. Und ich so, okay, was machen wir jetzt? Taxi. Es waren 1,5 Stunden zu fahren. Ist natürlich dann auch eine sehr preisgünstige Sache gewesen, aber eine alte Dame wollte da auch hin. Wir haben uns die Taxikosten geteilt. Ja, und so fuhr ich dann mit meinen 2 Riesenkoffern in einem Riesentaxi nach Madison, Wisconsin ein und wurde dann Gott sei Dank vom Zug von der Kollegin damals abgeholt.
Okay, aber geschafft.
Ja. Das habe ich geschafft. Ich hatte da eine tolle Zeit und was halt wunderbar ist, du verdienst, das war natürlich weniger wunderbar, du verdienst im Volontariat nichts, aber du kannst alles machen und wenn du dich bewährst, ja, dir werden keine Steine in den Weg gelegt und ich durfte halt da eben auch für einen Kultursender, der war so ein bisschen analog zu früherem Format, Aspekte vom ZDF, ich durfte da alles machen, habe tolle Filme gemacht, selber geschrieben, selber gesprochen und hatte halt auch immer den Ehrgeiz, das amerikanische Englisch so zu lernen.
Dass du nicht auffällst.
Dass ich so mehr oder weniger nicht auffalle. Ich hatte beim EFN dann eben auch noch Sprachtraining. Und das Größte war für mich, wenn man nicht einordnen konnte, dass ich aus Deutschland kam.
Okay.
Diese Person war ja dann so hoch angesiedelt.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Clarissa Henn. Die American Top 40 mit Casey Kasem hat sie damals zu AFN, den amerikanischen Soldatensender, nach Frankfurt geführt. Clarissa Henn ist meine Gesprächspartnerin hier bei Antenne Mainz.
Hast du das mit Casey Kasem noch gelernt, wie das wirklich geht? Kennst du das? Weil bei einem Sender in Baden-Württemberg gearbeitet, die tatsächlich diese Originalshow auch ausgestrahlt haben. Weißt du, wie das ging? Weil der war ja zeitgleich auf hunderten Sendern damals.
Ja.
Das waren Schallplatten. Das ist die American Top 40 sind gepresst worden auf Schallplatten und sind dann per Express verschickt worden. Und dann hast du wirklich diese ganze Show von der Schallplatte abgespielt, gleichzeitig in allen Stationen. Da waren immer Breaks drin, dass jede Station ihre Kennung reinsetzen kann und die Werbung. Das war, also heute kann man sich das nicht mehr vorstellen, aber damals war es das Medium. Irgendwann halt CDs und gut, heute ist ja gar kein Akt mehr. Heute schickst du einfach die Dateien. Ja.
Tja.
Und so konnte Casey Kasem auf, ich weiß gar nicht wie viel, und Coast to Coast, ja.
Genau.
Das war spannend. Wie lange warst du in den USA?
Ja, ich war 2 Jahre in den USA. Ich hatte dann danach, also das muss ich sagen, so halb legal. Ich war ja mit dem Studentenvisum drüben. Ich habe da auch noch 2 Semester Journalismus gemacht und habe dann einen Job in einer Filmagentur bekommen. Und durch meinen Schauspielhintergrund war ich da als Casting Director angestellt und Production Assistant. Und habe da gearbeitet. Das war ganz wunderbar, muss ich sagen. Aber irgendwann wurde das natürlich auch meinem Boss ein bisschen heiß.
Das heißt, mit zum Visum darf man, glaube ich, gar nicht arbeiten. Mm-mm. Okay, mm-mm. Ja, klar.
Also wie gesagt, das war der illegale Moment meines Lebens. Und gut, also das ging halt wirklich auf Dauer leider nicht. Und ja, dann war dann die Entscheidung, nach Deutschland zurückzugehen. Weil irgendwie, ich musste ja Geld verdienen und beruflich auch weiterkommen. Und dann bin ich in Chicago O'Hare ins Flugzeug und habe durchgeheult bis Frankfurt. Das war natürlich dann sehr attraktiv, als ich meinen Vater da abgeholt habe. Ich habe ja meine Eltern, meine Freunde 2 Jahre nicht gesehen. Also es war echt ein Schock.
Also du hättest dir vorstellen können, da zu bleiben?
Das war die Absicht. Also ich bin de facto ausgewandert.
Okay.
Ja, und dachte mir, irgendwie wird sich schon ergeben, dass ich da bleiben kann. Ich bin ja da immer doch etwas locker, was sich vielfach dann auch im Guten bewährt hat, aber da war es dann halt nicht so.
Ja, manchmal steht einem dann, in dem Fall war es, glaube ich, die amerikanische Bürokratie
richtig,
im Wege. Ja, das
richtig.
Ist, ja, das ist, ja.
Das war halt sehr, sehr schade. Und dann fand ich mich hier wieder. Die Autos waren zu klein, die Straßen zu schmal, die Leute zu spießig. Also man kann ja an allem, was ich heute sehr schätze, auch was Negatives finden. Das war dann so meine Verarbeitung dieses Traumas.
Wobei jetzt, wenn ich so an meine USA-Reisen denke, haben wir in diesem Land natürlich alles. Die Spießigkeit hast du sehr schnell, wenn du die Großstädte verlässt. Und
natürlich,
zwar
natürlich.
Eine Spießigkeit, die ich hier noch nicht gefunden habe manchmal.
Was mich sehr gewundert hat, wenn man sagt ja immer, Amerika ist das Land of Unlimited Opportunities. Überhaupt nicht. Es ist so an Regularien, an Do's and Don'ts gebunden. Also das ist schon, ich sage immer gerne windschnittig, aber das bekommst du natürlich als Tourist oder Außenstehender nicht so mit.
Also ich habe das immer wieder an so Kleinigkeiten festgestellt. Du darfst, weiß Gott, was machen in dem Land, ja. Also es gibt ja Freiheiten tatsächlich, die wir idiotisch finden. Mhm. Aber wenn du jetzt gerade Chicago sagst, aber ohne Bademeister nicht ins Wasser.
Mhm. Ja, es ist halt auch sehr sicherheitsfokussiert.
Also, ja, also ein Riesensee, der einlädt, um zu schwimmen. Aber überall steht Schild, ohne Bademeister ist Schwimmen strengstens verboten.
Ist richtig. Naja, gut, aber wir wissen ja, sagen wir mal so, mir wurde dann doch sehr schnell klar, dass es hier auch sehr viele Vorzüge hat. Und irgendwann, ja, habe ich mich dann sehr in mein Schicksal begeben.
Okay, das heißt aber, das ist dann schon neu sortieren, ne? Wenn man so 2 Jahre raus ist und dann einfach überlegen, weil natürlich auch in den 2 Jahren, also ich meine, ist jetzt nicht ganz so schnell wahrscheinlich wie heute, aber in 2 Jahren passiert natürlich auch was. Das heißt, die alten Stellen sind abgebrochen und man fängt ein bisschen von vorne an.
Ich muss sagen, ja, im Privaten, also meine Auszeit und die Briefe, die wir uns geschrieben haben, hat die Freundschaften verstärkt. Das war eine ganz tolle Erfahrung. Ja, also ich meine, telefonieren war super teuer, macht ja kein Mensch damals. Also wurde artig geschrieben. Es war toll.
Also für die ganz jungen Brief.
Also
man schreibt was von Hand auf Papier, steckt es in einen Umschlag, schreibt die Adresse drauf und schickt es. Und dann mit Luftpost war das wahrscheinlich trotzdem 3 Tage oder 4 Tage unterwegs.
Och, das war eine ganze Ecke bis zu einer Woche. Genau. Aber wie gesagt, die Gedanken und das Wiedergeben der Erfahrungen ist was ganz anderes, als wenn du es schnell in den Rechner reinbringst oder als WhatsApp-Signal, was auch immer, rüberbringst. Das ist ein anderes Bewusstsein.
Also ich merke das ja auch, kennt wahrscheinlich jeder, wenn du so täglich diese E-Mails schreibst. Also ich mache ganz viele flüchtige Fehler, weil es halt schnell gehen muss. Man wird da schlampig. Also tatsächlich ist dieses Geschriebene, Handgeschriebene oder bewusst mal was auf den Zettel geschrieben, ist die schönere Variante.
Mhm. Ja. Ja, es ist irgendwie nachhaltiger.
Ja, und vor allem, du guckst halt nochmal drauf und was weiß ich, den Tipper siehst du halt oft in der E-Mail gar nicht oder dieses schnelles Chat hin und her und muss ich überall Echtzeit im Leben des anderen dabei sein oder ist es nicht viel spannender, wenn man die ganze Geschichte hört? Mhm. Ich war gerade letzte Woche auf einem Vortrag in Essen und zwar auch immer wieder irritiert, du sitzt dann da mit 3.800 Leuten in einem Saal. Und 90% sind nicht da, weil sie das aufnehmen mit ihrem Smartphone. Und ich denke mir, wie bescheuert. Ich sitze doch jetzt da und möchte den Vortrag hören. Und wenn ich ein Bild brauche, dann mache ich das am Anfang oder am Ende einmal und fertig. Ich nehme das doch nicht auf. Ich höre doch zu.
Genau.
Ja, bezahlt dafür. Ja, das ist und wer guckt sich das nochmal an? Also ich weiß nicht, ich habe glaube ich 10.000 Bilder auf meinem Handy drauf. Ja, manchmal zum Spaß guckst du irgendwas, aber ernsthaft nein. Mhm. Der Moment zählt.
Richtig, genau.
Ja.
Genau. Und der Moment ist das Maßgebliche und auch wirklich sowohl emotional als auch kognitiv das Nachhaltige.
Ja.
Ja, aber gut, ich meine, das sind unterschiedliche Erfahrungswelten, Realitäten. Es gibt kein Gut und kein Schlecht, finde ich. Es ist halt nur schön, wenn man eine Bandbreite hat und weiß, wie was funktioniert und was es ausübt.
Aber ich muss doch sagen, wenn ich irgendwo etwas live in groß sehe, muss ich mir das nicht in dem Moment durch den kleinen Bildschirm angucken. Den habe ich ja zu Hause. Also den nutze ich ja zu Hause schon viel zu viel.
Das ist richtig.
Ja, also deswegen, also, aber gut, das heißt, du hast dich neu orientiert?
Ich habe mich ganz neu orientiert. Das kam dann auch wieder durch einen Zu-Fall. Da hatte das Institut zur Förderung publizistischen Nachwuchses in München eine Fortbildung ausgeschrieben, die in Kooperation mit dem SWR stattfand. Und das war für 8 junge Journalistinnen und Journalisten in Deutschland ausgeschrieben. Ich hatte das Glück, eine davon sein zu dürfen. Und wir hatten dann für, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das ging, ein Mittagsmagazin Mahlzeit aufgestellt mit Nachrichten, Moderation, mit Filmen etc. Und ich sag mal, mit der Ausbildung im Gepäck bin ich dann zu einem Sachbuchverlag gegangen, in die dortige Redaktion Neue Medien. Die haben Videos, Reise- und Sportvideos gemacht. und
Zeitenverlag.
Yes.
Ja, genau. Jetzt, guck mal, da, siehst du mal, was ich über Jahrzehnte trotzdem noch, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt.
Nein, den gibt es, glaube ich, seit Anfang der 2000er nicht mehr. Okay. Es war ein sehr guter Verlag, es war eine tolle Redaktion. Leider hat nach 2 Jahren der Verleger diese Redaktion eben geschlossen, weil er sich doch wiederum auf den Sachbuch-Kontext fokussiert hat. Und dann bin ich zu Taunusfilm gegangen für eine Weile als Freie. Und das gab mir so die Idee, die freie Tätigkeit als Redakteurin ist genau das, was ich will. Und das hatte ich ja sowohl mit Radio, Fernsehen eine wirklich gute Basis. Und dann kam so Mitte der 90er das Thema Computer-Based Trainings. Mhm. Das fand ich super spannend. Also ich bin ja also schon so technikaffin und wie kann man Themen spannend verpacken, um letztlich den Sachverhalt in eine kreative Form zu pressen, dass die Leute sagen, wow, Wissen ist toll, Wissenvermittlung ist toll, ja. Und das habe ich dann gelernt, da war ich am Institut für wissenschaftliche Lehrmethoden in München für eine Weile, habe das gelernt und das dann auch eine Weile hier dann wieder gemacht als freie Mitarbeiterin in der Wiesbadener Agentur. Da hatten wir für die Metro Fortbildung gemacht, für Banken. Das fand ich sehr, sehr spannend. Und Kommunikation war eh immer so mein Thema, auch bedingt durch mein Interesse für Psychologie. Habe ich dann noch meine Fortbildung in der PR gemacht, PR und Marketing. War dann in der Gonsenheimer Agentur tätig, die vornehmlich Skoda betreut hat. Und dann haben wir eben Kommunikationskonzepte entwickelt, das fand ich toll. Ja, und wie das Leben dann so ist, das ist ja alles immer sehr in schneller Folge, kam dann das Thema Wien und Österreich auf mich zu. Das heißt, aus privaten Gründen mit meinem damaligen Mann bin ich dann nach Wien gegangen und Wien war fantastisch.
Das glaube ich, ja.
Eine Stadt mit höchster Lebensqualität und durch einen Kontakt hier zu Opel in Rüsselsheim kam ich zu Opel Austria in Wien. Gerade zum richtigen Zeitpunkt, weil es sollte 100 Jahre Opel-Automobile kommuniziert werden. Und ich erhielt einen Auftrag, das war völlig unspektakulär. Man sprach mich an, ob ich nicht einen Film über 100 Jahre Opel machen wolle und ein Event im Palais Ferstel, also das ist einer dieser unglaublichen, wunderschönen, historistischen Traumbauten in Wien, wo du mit glänzenden Augen davor stehst und denkst, wow, ist das Architektur? Und dann habe ich da 100 Jahre Opel gemacht, in Archiven gewühlt, Filme angeguckt von 1903, erste Rennen in Amiens. Und ja, fand das unheimlich spannend, wie sich ursprünglich ein Adam Opel, der nach Frankreich gegangen ist, um zu lernen, wie man Nähmaschinen macht, und wieder nach Rüsselsheim ging, einen kleinen Schuppen hatte, Nähmaschinenwerkzeug herstellte, die zusammenbaute. Aus der erfolgreichen Produktion der Nähmaschine kamen dann seine späteren 5 Söhne auf die Entwicklung des Fahrrads. Opel war Europas führender Markenartikelhersteller für Fahrräder. Dann kamen die Autos und diese ganze Geschichte, auch 29 mit der Übernahme von GM, ich fand das so spannend. Und da habe ich einen unheimlichen Kick gekriegt, Geschichte aufzuarbeiten, Unternehmensgeschichte aufzuarbeiten.
Ja, und diese Geschichte könnte man natürlich jetzt noch ein bisschen dramatischer fortführen, weil eigentlich ist irgendwie absehbar, dass tatsächlich Opel irgendwann in Rüsselsheim gar nicht mehr so die große Rolle spielt oder vielleicht sogar gar keine. Ne?
Ja.
Aber spannend. Richtig, hast du, jetzt weiß ich ja so ein bisschen, was du heute machst. War das jetzt dann der Impuls zu dem?
Ja, das hat mich, also einfach auch diese Archivarbeit, dieses Rumstöbern, das ist ja wie ein Krimi. Ja, du kommst da an Filme, die dir erklären, warum das heute eines Unternehmens so ist, wie es ist. Und die Gründergeschichte ist ja einzigartig im gesamten Marken- oder Produktwettbewerb. Es ist diese Einzigartigkeit des Menschen oder der Situation, die irgendwann mal da war und den Grundstein dafür legte, dass Unternehmen, die auch heute noch erfolgreich auf dem Markt sind, so sind, wie sie sind. Und auch aufgrund dessen wirklich einen Blick und eine Chance für die Zukunft haben. Und das dann auch wieder so mit ja, dem Hintergrund des Marketings verbunden. Ja, das hat mich dann auf diese Schiene gebracht, sowas weitermachen zu wollen. Und manche Dinge, ja, das sind wir wieder bei den Worten. Es bedarf manchmal ja auch einer Entwicklung.
Naja, ich finde, es ist natürlich immer einfacher, wenn man rückwirkend auf seinen Lebenslauf guckt und dann versteht man die Dinge, das musste kommen, um damit das möglich war.
Richtig, ja.
Aber ist natürlich klar, damit du vielleicht in Archiven richtig wühlst und verstehst, was da gesagt wird, war es halt auch wichtig zu lernen, ja, wie mache ich denn einen Radiobeitrag, wie mache ich denn einen Film, wie baue ich, was haben sich denn die Menschen ganz vielleicht gedacht, als sie den Film gedreht haben, ja?
Richtig.
Dann guckt man nämlich anders drauf.
Und mit welchen Möglichkeiten haben sie das damals gemacht? Und haben, wenn ich nochmal zu Opel zurückgehen darf, damals hatten die ja ein Fahrzeug, den sogenannten RAK 2, entwickelt.
Das war ja wirklich tief so ein drin in der Unterlage. Okay, ja.
Was, wo ich auch so dachte, das ist ja ein Wahnsinn, welche Entwicklungskompetenz damals zu dieser Zeit schon da war und wie das auch mit der damaligen Kamera begleitet wurde. Ja, und das, also ich finde das einfach faszinierend. Kamera, das sind wir ja auch beim Thema.
Naja, und ich sag mal, heute ist es egal, heute nimmst du alles auf, weil digital ist wurscht, ob da 3 Stunden, 5 Stunden, 10 Stunden Material. Richtig. Damals musste das sitzen. Ja, da hattest du vielleicht für tolle Sachen, na, wenn du 2 oder 3 Versuche hattest, dann war das schon viel, ja.
Das ist richtig.
Also ein ganz anderer Druck drin, ja.
Da kriegt man einfach auch nochmal ein anderes Bewusstsein für die Entwicklung der Dinge, die man als Basis seiner Arbeit hat. Ja, und im Grunde wirklich von der ersten Kamera bis heute, von den ersten Tonaufnahmen bis heute, das ist ja dann auch schon sehr spannend.
Ich wollte nur auf die Zeit gucken, ist alles gut.
Und ja, dann dauerte das. Ich habe das dann auch recherchiert. Was ist Geschichte, Geschichtsmarketing, was kann man damit machen? Und die Amerikaner waren ja da auch schon lange im Vormarsch. Das gehört ja seit den 90ern schon dazu, dass Unternehmen genau das in ihre Unternehmenskommunikation mit aufgenommen haben, ihre Geschichte zu erzählen, ja.
Und ich glaube, im deutschen Kontext ist es sogar noch doppelt wichtig, weil zum einen die Geschichte zu erzählen und ich sag mal, wenn du vielleicht auch eine unrühmliche Zeit hast, ist es ja auch gut, das zu wissen und offensiv damit umgehen und sagen, und dann kann man ja vielleicht auch Maßnahmen ergreifen.
Das ist absolut der wichtige Punkt, den du gerade angesprochen hast. Ja, weil logischerweise alle Unternehmen, die 80 Jahre und älter sind, sind durch die sogenannten dunklen Jahre gegangen.
Ja. Ja, sonst wären sie nicht mehr da, ne?
Also, richtig. Ja, also. Und das zu kommunizieren, das wurde lange, lange verschwiegen. Man hatte sich dem Thema gar nicht genähert oder wollte das nicht in die Kommunikation mit aufnehmen, weil es natürlich auch einen sehr starken Malus letztlich auch widerspiegelt. Aber immer mehr Unternehmen stehen einfach dazu, um das proaktiv anzugehen, was natürlich dann auch eine Stärke wiederum darstellt, ne? Wenn ich zu dem stehe, was eben unrühmlich war.
Ich kann daraus ja auch, sage ich mal, Leitlinien machen, richtig, eine Verantwortung übernehmen.
Richtig,
ich kann sagen, wir tun alles, dass das nicht mehr passiert. Also klar, du kannst es nicht mehr ändern, es ist passiert. Richtig. Aber letztendlich ist ja da gerade unsere Geschichte wichtig, dass wir das lernen, was wir daraus lernen können. Ja.
Richtig, das stimmt.
Ja. Und das machst du heute?
Das immer noch? Mache ich seit 2004 immer noch.
Okay, also das ist sehr beständig dann jetzt, ne? Aber auf der anderen Seite, ich finde es, wenn ich zurückgucke, ich glaube, das können viele nachvollziehen, wenn du halt viele Dinge gemacht hast, sind es halt unterschiedliche Dinge und dann brauchst du eine gewisse Zeit, um dann zu erkennen, das hat jetzt Bestand und das ist meine Mission, die ich erfüllen möchte.
Du hast es richtig ausgedrückt, es ist meine Mission und durch das, was sich dann später ergab, es ist auch eine Sinnstiftung, sowohl für mich persönlich als auch für meinen Job. Also 2004 kamen dann erst Unternehmen wie Veleda dazu, wo wir auch 5 Jahre Pressesprecher waren und die Unternehmensgeschichte multimedial aufgearbeitet haben. Also das war auch immer so mein Sinn und Trachten, aus dem, was es gibt, auch technisch gesehen, neue Module zu entwickeln. Mhm. Ja, das heißt immer so den Blick in die Zukunft, was gibt's noch nicht, was kann ich machen? Und wie gesagt, Veleda war dann 5 Jahre unser Kunde. Das hatte ich damals mit einer anderen Partneragentur noch zusammen. Und dann schrieb die Landesregierung Rheinland-Pfalz, respektive das damalige Kultusministerium, man nannte es Kultus, weil Kultur und Soziales zusammen war, ein Projekt aus, das Land Rheinland-Pfalz benötige, ein Migrationsmuseum.
Und genau über das Thema sprechen wir gleich weiter hier bei Antenne Mainz. Clarissa Henn hat uns gerade berichtet, dass ein Migrationsmuseum in Rheinland-Pfalz entstehen sollte. Und da waren wir stehen geblieben im Gespräch hier bei Antenne Mainz. Was ist denn jetzt genau passiert?
Da das physisch natürlich auch, was die Gelder anbetrifft, nicht denkbar war, war der damalige Verantwortliche, der Dr. Siegfried Gauch, auch ein, ja, muss ich sagen, Visionär, der sagte, okay, wir haben die Chancen des Internets, wir machen ein Migrationsmuseum im Internet. Das wurde ausgeschrieben. Wir hatten das Glück, das zu gewinnen. Und innerhalb eines Vierteljahres sollte dann die Basis geschaffen sein, beginnend mit Design, Programmierung, Inhalten. Und da fing ich dann an, mich mit dem ersten Thema, das heißt Gastarbeiter, Gastarbeiterinnen in Rheinland-Pfalz zu beschäftigen. Und klar, natürlich die Archivrecherche, also alle Recherchemodi, Aufarbeiten in Texten, Sammeln von Originaldokumenten und das Thema Zeitzeugenarbeit. Das heißt, wir haben angefangen mit Podcasts, Leute der ersten Gastarbeitergeneration zu interviewen.
Solange man sie halt auch noch interviewen kann, ne? Das ist ja auch immer, die Zeit ist da ja so unerbitterlich manchmal, ja.
Ja, aber das ist der springende Punkt. Ja. Zeitzeugenarbeit heißt letztendlich auch so makaber, es ist schnell sein. Ja. Gastarbeiter wurden dann, oder die Menschen, die ich damals recherchierte und kennenlernen durfte und die mir ihren Lebensweg erzählten, was ich schon als was sehr Besonderes und Persönliches empfand, waren wirklich auch besondere Menschen. Und ich muss sagen, das hat mit mir sehr viel gemacht. Auch zu reflektieren, in welche Selbstverständlichkeit sind wir groß geworden? Was konnten wir alles, auch gerade im Bildungskontext, was konnten wir alles machen? Welche Freiheiten hatten wir? Und das war wirklich ganz toll, das für mich selber auch nochmal bewusst zu machen. Und wie gesagt, es waren wunderbare Menschen, mit denen ich damals gesprochen habe, zu denen ich teilweise heute noch Kontakt habe. Jetzt außerhalb des Jobs, ja. Und so hat sich das eben wörtlich auch weiterentwickelt. Ich darf sagen, seit 15 Jahren mache ich das jetzt mit meinem Team. Mhm. Wir haben die Themen von Gastarbeiter über Russland, Deutsche, über jüdisches Leben in Rheinland-Pfalz, aber Post-Shoah, das heißt im Grunde junge jüdische Menschen heute, gemacht. Wir haben die Veranstaltungsreihe in Zusammenarbeit natürlich mit dem Integrationsministerium, Lebenswege vor Ort, wir schaffen Begegnungen gemacht, sehr viele Talkrunden zu unterschiedlichen Migrationsthemen mit Prominenten aus Politik, Kultur, Wirtschaft, Zeitzeugen des Museums. Und was dann relativ früh schon auch ein Thema war, mit Lebenswege an Schulen zu gehen. Das heißt, das Format zu schaffen, Lebenswege im Unterricht, Workshops mit Schülerinnen und Schülern zu machen. Und die tollsten Veranstaltungen waren mit Kindern der vierten Grundschulklasse.
Okay, weil da wahrscheinlich schon die Aufnahmefähigkeit da ist. Und da ist aber auch, glaube ich, noch ein bisschen die Naivität da, glaube ich, dass man solche Sachen aufnimmt, oder?
Also es waren ganz besondere Erfahrungen. Wir haben mehrmals mit der Goethe-Grundschule in Mainz gearbeitet. Das ist ja eine Grundschule, die durch Kinder vieler Nationalitäten bestimmt ist. Wir haben eine Talkrunde mit den Kindern im Landesmuseum unter anderem gemacht. Das heißt, auch das Format entwickelt, Kinder als Kindermoderatoren einzusetzen.
Okay.
Und ich muss sagen, die Kinder und später dann eben auch Jugendliche haben so klare und präzise Fragen gestellt und dann wirklich uns selber auch so einen Spiegel ergeben, manchmal in welcher gedanklichen Metaebene bewegst du dich eigentlich und wie klar und auf den Punkt gebracht formulieren Kinder diese Frage. Ein dunkelhäutiges Mädchen der Goethe-Grundschule hatte mal gesagt, ja, sie hätte so viel Leid erfahren, dass andere Kinder sie halt wirklich auch hänseln und Vorurteile haben. Und sie sagte dann, wir sind doch alle Kinder. Warum ist das denn so? Und das hat mir so eine Gänsehaut gegeben. Ja. Also das waren schon sehr reflektierte Dinge, die da kamen.
Ich glaube, das ist natürlich eine tolle Geschichte, weil wir würden ja solche Fragen oder solche Runden schon wieder völlig verkopft machen.
Richtig, genau.
Dann würdest du sagen, darf ich das jetzt sagen?
Genau,
und
genau.
Und Kinder sagen es.
Also von Kindern habe ich in dem Zusammenhang sehr viel gelernt. Wir haben das Format weiterentwickelt, sind eben schulübergreifend auch tätig gewesen und haben zuletzt, es war ganz wunderbar, im 10. Jahr von Lebenswege, das war 2019, haben wir das Thema Demokratie und Migration erarbeitet, eine große Talkrunde auf dem Hambacher Schloss gemacht mit Jugendlichen der Gesamtschule in Wörstadt. Es waren auch 6 Jugendliche der Oberstufe mit unterschiedlichen nationalen Herkünften. Die haben die Talkrunde moderiert. Die Gesamtmoderation hat damals der Mirko Trotschmann gemacht. Es war ein Riesenerfolg zum Thema. Und das bestimmte auch die Ausstellung, die ich auf Lebenswege gemacht habe, so heißt das virtuelle Museum, zum Thema, wie gesagt, Demokratie und Migration. Also das war auch sehr wertvoll von den Outputs. Und das ist für mich nochmal zurückkommend das Sinnstiftende meiner Arbeit, ein Mosaiksteinchen haben zu dürfen oder dazu beizutragen, dass man mit jungen Leuten Dinge erarbeitet, ihnen bewusst macht, was Verantwortung in der Gesellschaft zum Thema Demokratie anbetrifft, zum Thema multikulturelle Gesellschaft. Und das ist einfach eine ganz wunderbare Erfahrung.
Spannend, ne? Vom Boulevardradio, ja, vom amerikanischen Soldatensender, dann so ein Weg. Ich finde ja, diese Geschichten jedes Mal wieder spannend. Da kriegt auch ein bisschen Gänsehaut sogar tatsächlich, weil ich finde es immer, wenn man das dann so im Nachhinein so alles hört, wo es hinführt. Ja. Und also ich hatte hier sehr viele, du hast ja sehr viele Menschen, gerade die Kinder von Gastarbeitern hatte ich hier oft schon im Gespräch. Und was wir, deswegen war ich da gerade so ganz hellhörig, was wir damals gemacht haben in diesem Land, war ja eigentlich so unfassbar zu glauben, man holt Menschen her, ja, und die gehen wieder.
Ja.
Also, wie völlig naiv diese Vorstellung, ja?
Das war völlig naiv, weil es war ja in dem Konzept vorgesehen, das Rotationsprinzip, 1,5 Jahre bleiben die Menschen hier, dann gehen sie wieder und die Nächsten kommen, was ja völlig unsinnig ist. A, die Menschen hatten keine Sprachkompetenz, was Deutsches anbetrifft. B, waren sogar viele noch Analphabeten. C, mussten sie ja auch in die Berufe eingearbeitet
das
werden.
Das ist der Punkt, wenn jemand 1,5 Jahre was gelernt hat und er kann es jetzt, wie blöd muss ich denn sein, dann wieder wegzuschicken? Da hat keiner Interesse dran in dem Moment.
Nee, und deshalb hat das ganze Prinzip ja auch nicht funktioniert. Die Leute blieben, ja, holten dann nach und nach ihre Familie nach. Gut, 73 kam ja dann der Anwerbestopp, ne? Und ja, was ich immer so ganz interessant fand, die erste Generation musste sich hier etablieren und auch ihr Leben finden. Die zweite Generation hat es fortgeführt. Die dritte Generation ist die, die mit Identitätsfragen kommt, aber auch mit sehr starken. Wir hatten in einem technischen Gymnasium in Ludwigshafen ein Thema: In der Vielfalt der Kulturen bist du, wer du bist. Das war hochinteressant, wie viele wirklich Identitätsfragen die Menschen sich stellen. Gerade, wer bin ich hier eigentlich? Ich habe Migrationshintergrund ist ein ganz furchtbares Wort, aber meine Wurzeln ursprünglich sind in einem anderen Land. Bin ich deutsch? Bin ich italienisch, türkisch, wie auch immer?
Also ich finde es hochspannend, insbesondere ich habe das in Gesprächen auch mit türkischen stämmigen Menschen. Das ist total witzig. Die sind zum Teil konservativer als Deutsche. Also das heißt, die sind wirklich, da gibt es so viele, die sind richtig in unserer Gesellschaft angekommen. Mhm. Aber natürlich kannst du deine Wurzeln nicht verleugnen. Aber richtig, eigentlich sind die, da gibt es Menschen, die sind zum Teil deutscher als wir beide wahrscheinlich. Ja, das ist
assimilieren schon.
Ja, das finde ich total faszinierend. Und ja, und wie gesagt, war naiv. Auf der anderen Seite, ich glaube, das macht ja dann auch eine Gesellschaft aus, ja. Und gut, das Thema ist natürlich jetzt durch die letzten 10 Jahre natürlich hochaktuell. Und Ich denke, da hast du noch viel Arbeit vor dir.
Ich habe, ja, weil du sagst, aktuell natürlich, wir haben eine große Ausstellung, Fluchtwege nach Rheinland-Pfalz, das eben Syrien beispielsweise beschreibt oder auch früher angefangen schon Vietnam mit den Boat People. Ja, also wie gesagt, diese Ausstellung ist sehr vielseitig und auch sehr informativ, weil es ist immer unser Ansinnen, die Hintergründe zu erklären. Was ist es für ein Land? Was ist der kulturelle Kontext? Wie konnte es zum Krieg kommen? Was hat die Fluchtwellen ausgemacht? Was hat das Land Rheinland-Pfalz getan, um jene Menschen hier aufzunehmen, zu integrieren, Sprachkurse beispielsweise etc.? Und im Moment bin ich gerade an der Ausstellung Fluchtwege aus der Ukraine. Natürlich ein sehr aktuelles Thema. Werde auch 4 Menschen unter unterschiedlichsten Schwerpunkten interviewen. Und ich finde, es ist immer ganz, ganz wichtig, auf der einen Seite die Ist-Situation zu beleuchten, aber auch, woher kommt das Ganze und was ist das einfach für ein Land, was sind die Werte dessen? Natürlich kann man das nicht im wissenschaftlich umfangreichen Kontext darbringen, aber wissenschaftlich fundiert, öffentlichkeitswirksam formuliert, was natürlich auch den Vorteil hat, dass es an Schulen genutzt wird. Und ich darf sagen, das Thema Migration ist in den Geschichtsunterricht integriert. Lebenswege, Online-Migrationsmuseum Rheinland-Pfalz ist Teil des Ganzen. Ja gut, viele Bachelor- und Masterarbeiten wurden auch schon geschrieben.
Aber es gehört ja auch in die Schulen, weil natürlich es gehört ja auch, also ich meine, die Schülerinnen und Schüler, das ist ja auch deren Alltag. Die erleben es ja vor, weißt du, wir haben im beruflichen Umfeld, ich habe jetzt zum ersten Mal Kontakt mit einem ukrainischen Praktikanten, der wirklich in hervorragend kurzer Zeit Deutsch gelernt hat, wo ich wirklich weiß, wie schwierig diese Sprache ist, ja, für ihn, ja. Also, der hat den Willen, hier anzukommen.
Und das ist es. Und ich muss sagen, ich finde das unglaublich. Ich meine, es ist ja auch ein ganz anderer Sprachraum. Es ist eine andere Schrift. Ich meine, das sind ja so Basisdinge, die Menschen lernen müssen, wenn sie hierher kommen. Und die sind ja nicht freiwillig hierher gekommen, sondern es sind ja auch traumatische Erlebnisse, die da im Hintergrund sind. Und vor all dem, sich dann hier so zu positionieren und sagen, ich will lernen, ich will hier ankommen, ich will auch in meinem Beruf, soweit es geht, tätig sein. Ich habe eine solche Hochachtung vor den Menschen.
Es sind, also in dem Fall, es ist nicht immer auch nur tatsächlich, dass es den, gibt ja unterschiedliche Fluchtgründe auch. Ich habe auch volles Verständnis, das habe ich jetzt halt auch mitgekriegt. Es gibt halt auch viele, die sagen, nein, ich lasse mich in diesem Krieg nicht verheizen. Mhm. Und ich habe auch Verständnis.
Natürlich.
Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich hätte mich auch nicht verheizen lassen. Ich kann das verstehen, dass man seinen Koffer packt und guckt, dass man wegkommt.
Aber keiner verlässt trotzdem freiwillig seine Heimat. Und das ist halt alles im Kontext der Zwangsmigration vor Krieg und Verfolgung. Ja. Und ich meine, diese Form der Zeitzeugenarbeit, die ich mache, ich habe letztes Jahr ja einen größeren Auftrag für das Dokumentationszentrum Fluchtvertreibung und Versöhnung in Berlin gemacht. Und die Fluchtgeschichten der Menschen aufgezeichnet, die 44, 45 aus den ehemals pommerschen, ostpreußischen Gebieten, Egerland etc. herkamen. Also ich muss sagen, das ist schon heftig. Und als Credo, es ist schlimm zu sehen, dass sich Ereignisse immer wiederholen.
Das Schlimme ist, und deswegen glaube ich, dass deine Arbeit so richtig, richtig, richtig wichtig ist, wir kommen ja jetzt in die Situation, die Zeitzeugen fehlen, viele kennen Krieg und Vertreibung und Flucht nur noch aus, ich kenne es noch von meinen Eltern, aber viele kennen das nur vom Hörensagen, haben selbst in der Familie gar keine Erfahrung mehr damit gemacht und dann verschwindet es aus dem Lebenshorizont. Richtig. Und ich glaube, da liegt die Gefahr, wenn du selbst keinen Berührungspunkt mehr damit hast, merkst du nicht, wenn irgendetwas passiert, weil du es einfach nicht wahrnehmen kannst. Und deswegen ist es wichtig, Zeitzeugen zu sehen, immer wieder diese Dokumente hochkramen. Und wie erreicht man deine Arbeit?
Meine Arbeit zum einen erreicht man über www.lebenswege.rlp.de. Das ist das Online-Migrationsmuseum. Man erreicht sie in Ausstellungen. Wir sind gerade für die Stadt Wendlingen am Neckar dran mit einem großen Zeitzeugenprojekt, in der auch wieder das Thema Flucht, Vertreibung, Zweiter Weltkrieg zur Sprache kommt. Also Ich arbeite wirklich multimedial, das heißt sowohl in Text, Film als auch ja, Museen im Internet und hoffe, das auch noch sehr, sehr lange machen zu können und bin auch wirklich froh, das Thema Aufklärung und Wissensvermittlung in diesem Kontext weiterhin, wie ich auch hoffe, an Schulen bringen zu können, weil das ist im Lehrplan, dieses Thema relativ unterrepräsentiert. Dieses Thema ist im Lehrplan relativ unterrepräsentiert.
Ja, und das darf eigentlich gar nicht sein, denn das ist die Basis für unser Zusammenleben, ja.
Richtig, ja. Richtig. Und ich meine, wir sind auf der ganzen Welt unterwegs. Vor vielen Jahren das Thema Globalisierung, ja, ein Riesenwort. Aber irgendwie habe ich dann auch wirklich das Gefühl, wenn es uns dann hier in Deutschland betrifft, dann ist dieses Open-Mindness oder diese Open-Mindness ist auf einmal weg, ja. Und wir haben eine multikulturelle Gesellschaft. Natürlich gibt es die Probleme und auch Gruppen, die einfach nicht unserem demokratischen Denken entsprechen. Man darf ja nicht naiv sein in dem Zusammenhang. Aber wie gesagt, Aufklärung und Wissensvermittlung und auch das Thema der Medienpädagogik in dem Zusammenhang ist was ganz, ganz Wichtiges. Und das ist auch in Zukunft umso wichtiger, das immer wieder voranzubringen.
Damit sich Dinge nicht wiederholen, ja. Ja, das ist letztendlich, ich sag mal, das ist so, wenn du, man wächst ja als Deutscher auch mit dieser Grundschuld, sage ich mal so, auf, dass du diese Geschichte, das bekommen wir alle sehr früh eingetrichtert. Und aber ich glaube, das ist eigentlich das, was man daraus lernen sollte, dass man einfach guckt, wenn, sobald irgendetwas nicht mehr richtig ist, dann auch zu sagen, hey, stopp, da mache ich nicht mit.
Tja, aus der Geschichte lernen, aber nicht Opfer sein.
Ja, also das, ich glaube, wir beide sind ja die Generation richtig danach ich bin nicht mitverantwortlich und ich gucke halt einfach nur und denke, mein Gott, wie konnte das passieren? Bei ein paar Sachen versteht man es heute vielleicht besser als damals, aber nichtsdestotrotz heißt es, ja, zu schauen, dass wir friedlich miteinander leben und das auch im Kleinen schon.
Tja, das. Genau das.
Ja, weil da fängt es an. Das heißt, wie gehe ich, das müssen ja nicht immer so diese großen kulturellen Kämpfe sein, wie gehe ich mit meinem Nachbarn um, wie gehe ich mit meinen Menschen auf der Arbeit, da fängt es einfach an, ja.
Ja, es ist halt immer noch das Thema, den anderen nicht als potenziellen Feind zu sehen oder als jemanden, der einem was wegnehmen will, sondern diese Theorie der Anerkennung und Wertschätzung sind die Grundbedürfnisse des Menschen, ne? Das nicht nur als Theorie sein zugelassen, sondern in den Alltag mitzunehmen. Und das ist gar nicht so schwer. Und man bekommt so viel Gutes auch zurück. Ja, und doch, ich mache mir da manchmal einen Spaß draus, Spaß draus ist vielleicht ein bisschen arg gesagt. Aber schau mal, wenn du über die Straße gehst, wie viele haben jetzt gerade mal keinen freundlichen Gesichtsausdruck oder sind wahnsinnig gehetzt. Ne? Und ich mache das manchmal, ich lächle dann irgendwann mal jemanden an. Und auf einmal merkst du, ach, der ist vielleicht da ganz froh drüber. Ja, und das sind so Kleinigkeiten. Weißt du, das Leben besteht ja aus vielen Kleinigkeiten.
Es ist ja manchmal so diese, man muss immer selbst aufpassen, wenn man in der Hektik ist, dass man auch Dinge nicht so macht. Aber gerade so, was weiß ich, fährst durch eine Straße und dann will jemand aus einer kleinen Gasse rausfahren. Einfach rausfahren lassen.
Richtig, ja? Und der freut sich und dadurch, dass der sich freut, freuen wir uns. Also haben wir doch wieder eine nette Erfahrung gemacht.
Ich drücke dir die Daumen, dass du deine Arbeit noch lange machen kannst. Viele Besucher online und natürlich auch in echt. Das war natürlich, um dann vielleicht nochmal auch am Schluss das C nochmal zu erwähnen, das war natürlich, sage ich mal, in der Corona-Zeit schön, dass sehr viel online passiert ist. Ja. Aber natürlich fehlen die Präsenzveranstaltungen, weil die natürlich Begegnungen sind.
Das ist richtig und natürlich hat alles, was sich im Internet Videokonferenzen bewegt, eine Effizienz. Toll, dass wir das haben, definitiv. Aber der persönliche Kontakt und der persönliche Austausch, gerade bei so sensiblen Themen, der ist durch nichts zu ersetzen.
Also ich habe das gemerkt, wenn du so Teambesprechungen machst in der Corona-Zeit, es ist richtig anstrengend, weil du musst immer gucken, ist da wirklich alles in Ordnung? Weil es ist so einfach, eine Stunde Show zu machen vor der Kamera.
Ja. Ja.
Und es bringt aber nichts, wenn halt irgendwas im Raum hängt, was besprochen werden sollte.
Das ist richtig.
Ja. Ja, du, 37 Jahre, das ist witzig.
Das ist unglaublich.
Das hat mich jetzt sehr gefreut, dass uns die Wege heute wieder, also wir hatten immer mal geschrieben, also das richtig, und ich hatte das Thema, glaube ich, dass ich gesagt habe, ich muss darüber mal reden. Ich glaube, auch jetzt schon gute anderthalb Jahre irgendwie vor mir hergeschoben. Aber jetzt haben wir es geschafft, uns hier in echt zu treffen.
Ja, das hat mich auch unheimlich gefreut und war auch nochmal, ja, schönes Geburtstagsgeschenk, 20 Jahre Hapunkt-Kommunikation.
Ja.
Ja, und tolles Gespräch und muss sagen, ein tolles Format, dass du da mit deinen Podcasts hast. Ich habe mal in einiges reingehört. Wirklich spannende Leute, schöne Geschichten. Ja.
Ja.
Und dann herzlichen Dank, dass ich da sein konnte.
Danke, dass du da warst.
Werbung.
So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speedlearning. Für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speedlearning.